Ö-Strom strömt in Gö schon, ganz schön schön, wie Gö-Strom strömt schon.
Gö-Strom, das ist ökologischer Strom der Stadtwerke Göttingen. Die kümmern sich um deinen Anbieterwechsel und sorgen dafür, dass die Kohle für den Strom in Göttingen bleibt. Gö-Strom von deinen Stadtwerken.
Ö-Strom strömt in Gö schon.
Stadtradio Göttingen.
Im Gespräch.
Das Publikum darf sich überraschen lassen. Vielleicht rollt im nächsten Gandersheimer Theatersommer ein Zug über die Bühne, weil das Krimi-Schauspiel Mord im Orient-Express auf dem Spielplan steht. Zum Start des Vorverkaufs zieht der neue Spielplan bereit seine Kreise. Auch mit dem Musical Bonnie and Clyde, dem Kinder- und Familienstück Alice im Wunderland und ganz besonders mit der Wiederaufnahme der ABBA-Konzertrevue Dancing Queen. In unserer Reihe im Gespräch geben Intendant Achim Lenz und Geschäftsführer Harald Benz zum Start des Vorverkaufs einen Ausblick auf die Domfestspiele 2024 vom 9. Juni bis zum 11. August.
Herr Benz, Sie sind frisch am Start jetzt bei den Gandersheimer Domfestspielen als Geschäftsführer. Was hat Sie hierher gelockt? Hatte das zu tun mit den Jahren in Wunsiedel, Freilichttheater, daran anzuschließen, also, nach einem kleinen Abstecher nach Bad Hersfeld?
Also ganz klar, natürlich schlägt mein Herz seit fast 10 Jahren. Hauptberuflich für die Freilichtbühnen. Ist ja nicht so, dass das meine erste Berührung mit Freilichtbühnen ist. Die liegt ja schon ganz, ganz früh zurück in meiner Zeit in Heidenheim, also meiner Geburtsstadt. Da gibt es das Heidenheimer Naturtheater schon seit über 100 Jahren. Dort bin ich selber auch aufgetreten. In Heidenheim gibt es seit den 60er Jahren die Heidenheimer Opernfestspiele, also auf einem sehr professionellen Level. Open Air Oper. Auch dort habe ich sowohl auf der Bühne in der Statisterie, wie das halt so als Einwohner so einer Festspielstadt üblich ist, mitgemacht, aber dann auch in späteren Jahren dort die ganze Beleuchtungsabteilung und das Lichtdesign für große Opern übernommen. Also ich habe dort einen Don Carlos und eine Aida beleuchtet und das Lichtdesign gemacht. Und eben wie gesagt jetzt seit 10 Jahren in Wunsiedel und in Bad Hersfeld, also in Wunsiedel bei den Luisenburg-Festspielen mit einer sehr, sehr großen, schönen Felsen- und Naturbühne. Also vom Charakter her ganz anders als hier in Gandersheim vor dem Dom, aber eben auch sehr charakteristisch. Und ich glaube, das zeichnet ja alle diese Freilichtstandorte aus, dass sie eine sehr eigene charakteristische Bühnensituation haben.
Wenn man dann mal so durch die Lande reist und überall mal guckt.
Kann ich eben nur empfehlen. Ja, also und was eben hier in Gandersheim eine ganz charakteristische Situation ist, ist diese Konzentration auf die Schauspieler wirklich wörtlich in der Mitte des Publikums stehend vor diesem Dom. Das ist nochmal eine ganz andere Konzentration auf das Spiel der Darsteller und Darstellerinnen, als sie das auf den großen Panoramabühnen, wie zum Beispiel in Wunsiedel auf der Luisenburg oder auch in Rathen auf der großen Felsenbühne haben, aber auch auf der großen Treppe in Schwäbisch Hall oder in der Stiftskirche in Bad Hersfeld. Das sind ja alles riesige Panoramabühnen. Also vom Charakter her noch was ganz was anderes als diese Konzentration, die hier in Gandersheim möglich ist.
Erschwerend kommt hinzu diese wunderbare Tribüne, sodass das fast schon an ein antikes Forum erinnert. Man ist so eigentlich miteinander im Kreis.
Ja, das ist das Interessante, dass wir natürlich so was wie so eine Skenä, so eine Szenenfolge hinten haben durch diese Stiftskirche. Aber davor fühlt sich eigentlich unser Publikum zusammen, alle miteinander vereint und gucken dem Schauspiel zu, das sich vor unseren Augen abbildet. Die Konzentration, wie Harald Benz das sagt, ist wirklich außerordentlich bei uns. Das hat auch etwas mit dem Ton zu tun, dass die Menschen nicht nur Sichtweise darauf sind, sondern sie konzentrieren sich, sie fokussieren auf das Geschehen auf der Bühne und das ist ein großes Plus hier in Gandersheim.
Das bringt ja auch die Nähe. Man kann ganz oben sitzen und hat trotzdem das Gefühl, man sitzt direkt an der Bühne.
Genau, ja. Wir versuchen ja immer die Spielarten auch ein bisschen auszuweiten, dass wir auch immer ein bisschen durch die Zuschauer hindurchkommen, so dass wir die Zuschauer versuchen mitzunehmen. Wir spielen bis ganz an die Rampe heran, wir öffnen die vierte Wand die ganze Zeit. Das ist also ein großes Miteinander und das ist die Kraft, die das Theater, gerade auch Freilichttheater, heutzutage halt hat.
Was bringen Sie mit aus den Jahren so vor, um es jetzt hier produktiv einfließen zu lassen in die Domfestspiele? Was sind so markante Felder, die Sie im Blick haben?
Ja, ich bringe natürlich mit die ganzen Erfahrungen der anderen großen Bühnen. Das ist natürlich unwahrscheinlich wertvoll, wenn Sie hier jetzt sehr schnell einsteigen müssen. Das heißt, Sie kennen diese ganzen typischen Abläufe eines Saisontheaters bis hin zu den Details auch im Vorverkauf. Das ist überall doch sehr ähnlich, zumindest was die Herausforderungen angeht. Aber ich bringe natürlich auch darüber hinaus viel mit aus meiner Zeit in der Industrie und aus meiner Zeit in großen Beratungsprojekten. Also überhaupt all das, was Sie auf der wirtschaftlichen Seite vom Budgetplan, vom Zeitplan, von dem ganzen Vertragsmanagement brauchen, das sind alles Fragestellungen, die halt auch hier im Projektmanagement für ein Saisontheater ganz entscheidende Vorteile mit sich bringen, wenn Sie da entsprechend im Feuer gestellt sind, der Wirtschaft hier diese Sachen dann auch schnell angucken können, weil das ist jetzt hier einfach in den ersten Wochen die ganz besondere Herausforderung gewesen. Ich bin jetzt die letzten Wochen, und das wird wahrscheinlich auch noch bis Weihnachten gehen, hier eben sehr, sehr stark abgetaucht und eingetaucht in die Zahlen und die Ordnung der Geschäftsvorgänge, die hier laufen, um eine Stabilität wiederherzustellen und zu bekommen. Ein bisschen auf der Strecke geblieben sind da leider eben das Eintauchen und Kennenlernen all der vielen engagierten Freunde und Förderer der Festspiele hier in der Region, die ich einfach noch nicht kennenlernen konnte, wo mir die Zeit noch fehlt. Ich hoffe, dass wir das in den Adventswochen vielleicht, aber dann spätestens nach Weihnachten genauso intensiv wie jetzt das Auseinandersetzen mit den ganzen Zahlen nachholen werden können. Da würde ich mich sehr drauf freuen.
Das braucht nun auch seine Zeit, so Tage und Wochen.
Ja gut, es ist ein sehr großer Freundeskreis, ein großer Förder- und Sponsorenkreis. Aber auch die gesamten Grundlagen, die die Festspiele bieten, gehen ja bis weit in die Region hinein. Das ist natürlich eine Arbeit, die kann man nicht einfach so im ersten Monat, wenn man sich erstmal mit den grundlegenden Dingen beschäftigt, irgendwie darlegen. Ich glaube, mit Harald Benz haben wir jemanden gewonnen, der halt die gesamte Festspiellandschaft sehr gut kennt, der halt sehr erfolgreich bei großen Festspielorten gearbeitet hat und nun sein Know-how hier einbringt, gerade an einem Punkt, wo wir sagen, okay, es ist nicht so einfach für uns, aber wir haben auch einen Aufschwung erhalten. Wir hatten eine großartige Spielzeit hinter uns gebracht. Wir sind diesem Corona-Fluch auch ein Stück weit entronnen.
Auch finanziell. Ich meine, das Geld wird nicht mehr, ne? Und die Zuwendungen werden auch nicht automatisch
genau, und das wissen wir. Deshalb braucht es so etwas wie ein, sagen wir mal, strukturelles Sprungbrett, um jetzt diesen Schwung, auch den uns das Publikum diese Spielzeit geschenkt hat, wieder mitzunehmen und aufzuspringen eben in die neue Spielzeit hinein. Und da hoffe ich mir natürlich sehr stark von Harald Benz, da nicht nur die Erfahrung, sondern auch den nötigen Biss, tatsächlich seine Ideen durchzusetzen, die wir dringend nötig haben.
Also erstmal eintauchen, sortieren, strukturieren, gucken, was ist Stand der Dinge und dann sehen, wie es weitergeht.
Es ist natürlich jetzt einfach ganz konkret hier die Herausforderung gewesen, den Vorverkaufsstart ans Laufen zu kriegen. Der ist sehr früh hier in Gandersheim und ich denke, er läuft jetzt ganz gut. Wir haben erste sehr schöne Rückmeldungen, also die ersten 10% der ABBA-Karten sind verkauft. Aber natürlich auch die beiden anderen großen Produktionen, Mord im Orient Express von Agatha Christie, und das Musical Bonnie und Clyde laufen sehr gut an, wenn wir das über die Jahre hinweg so vergleichen. Da sind wir sehr, sehr zufrieden. Also ich kann bloß jedem empfehlen, der hier spezielle Wunschplätze im Auge hat, sich rechtzeitig umzugucken. Aber darüber hinaus müssen wir einfach auch gucken, wie kriegen wir eben die Unruhe, die in den letzten Monaten, jetzt auch noch aus der Corona-Zeit heraus mit einem sehr, sehr großen Defizit entstanden ist, wie kriegen wir das wieder in geordnete Bahnen und auf stabile Füße gestellt? Und da ist einfach sehr viel Hintergrundarbeit notwendig, die jetzt einfach parallel laufen muss.
Zum Glück, muss man ja fast sagen, ist diese vergangene Spielzeit so großartig gelaufen, dass die Beteiligten wenigstens mal zwischendurch durchatmen konnten.
Wir hatten gerade letzthin hier die Tagung der 10 Festspielorte, das waren alle Intendantinnen und ihre Teams hier in Bad Gandersheim. Wir treffen uns einmal im Jahr, um uns auszutauschen und wir haben ziemlich interessante Dinge miteinander besprochen. Und da kam ein Begriff auf, der kam von unserem Kollegen aus Feuchtwangen, von den Festspielen. Und der hat immer die ganze Zeit von Entlastung gesprochen, sodass man die Zuschauerinnen so ein bisschen entlastet und so. Und das hat etwas mit dem Spielplan zu tun. Ich glaube, es ist tatsächlich die Aufgabe, einen Spielplan zu gestalten, der die Menschen entlastet. Und zwar entlastet in verschiedener Hinsicht, nämlich emotional von ihren eigenen Welten, in denen sie sich befinden. Aber eigentlich entlasten wir nicht nur den einzelnen Zuschauer, die einzelne Zuschauerin, sondern wir entlasten eine ganze Region. Und ich habe das Gefühl, dass viele Menschen, die in diesem Sommer hier nach Bad Gandersheim geströmt sind, mit den Stücken ABBA, aber auch mit My Fair Lady, aber auch mit dem Grafen von Monte Cristo, wo man so eine gesamte Narration eines wunderbaren Romans nochmal so erleben konnte, fast in einem Hörerlebnis, haben viele ja davon sehr stark geschwärmt, dass diese Menschen alle nach dieser Entlastung, eine ganze Region nach dieser Entlastung lechzt, und dass sie die hier gekriegt haben. Eine Entlastung von all diesen Sorgen und Nöten, in denen man sich befunden hat. Eine Entlastung aber auch, indem man nach vorne gucken kann und sagen kann, okay, ich habe Ballast abgeworfen und ich gucke jetzt nach vorne. Und ich glaube, das war auch der Antriebspunkt, um zu sagen, wir bringen zum Beispiel so ein Stück wie ABBA, Dancing Queen, dieses Konzept, das bringen wir nochmals, und zwar in voller Länge, weil es war wirklich bis auf den letzten Platz immer ausverkauft. Und ich bin davon überzeugt, dass gerade so etwas den Menschen hier in der Region sehr, sehr gut tut.
Es hat sich ja im Verlauf des Jahres gezeigt, an Festspielstandorten, aber auch in kulturellen Zentren, dass das Bedürfnis wieder wahrgenommen wird, dass die Leute merken, ihnen fehlt was ohne Konzert, ohne Theater. Also eine bestimmte Art der Begegnung und auch des Berührtwerdens. Und das kam, glaube ich, in diesem Sommer sehr stark auch rüber.
Das ist klar. Wir sind alle hier rausgeströmt und haben uns alle wieder getroffen. Und die Menschen nehmen ja diesen Festspielort wahr als große Event-Location. Für sie ist es klar, jetzt hatten wir auch noch die Landesgartenschau hier vor Ort. Und wir haben gemerkt, wie die Menschen tatsächlich hier fahren, hier in dieses Idyll hier nach Bad Gandersheim kommen und eine schöne Zeit verbringen wollen. Mit einem gemütlichen Essen, mit einem Getränk vorne und mit den Menschen, die sie auch in den Gesprächen wiedersehen. Die Menschen sind hier bei schönem Wetter nie gegangen nach den Vorstellungen, sondern sie blieben weiter auf dem Platz um diesen Festspielbrunnen herum, haben weitergehend über die Inszenierung, aber auch über ihre eigenen Belange miteinander diskutiert und sich gefreut. Und das ist schlussendlich die Aufgabe, die wir zu erfüllen haben, an so einem Ort, wo es eigentlich sonst kein Theater gibt, eine Festspielstadt wirklich mit Leben zu füllen. Und ich glaube, das wird uns auch mit dem nächsten Spielplan gelingen.
Ja. Ja, ich denke, das kann man ergänzen. Das ist hier in Gandersheim sogar in außerordentlich guter Weise gelungen. Das ist eine Tendenz, die sehen wir, wie Sie gesagt haben, überall. Also auch jetzt gerade auf unserer Tagung haben wir das über alle Festspielorte hinweg feststellen können. Wobei noch nicht alle wieder auf dem Vor-Corona-Niveau sind. Und Bad Gandersheim hat es geschafft, sogar über das Vor-Corona-Niveau hinauszukommen, besucherzahlmäßig die beste Spielzeit seit Bestehen der Festspiele zu haben. Also da sieht man, welche Kraft das gerade hier in Gandersheim entwickelt hat.
In dieser Zeit.
Natürlich verändert sich so ein Festspielstandort auch über die Jahre hinweg. Gerade Corona hat uns ja nochmals gezeigt, was uns auszeichnet, für was wir stehen und was wir leisten als Theater. Und Theater kann eben verschiedene Dinge sein und kann eben auch Event sein, und das sind wir hier, und wir waren es natürlich teilweise auch schon vor Corona, aber ich glaube, das wird durch unseren Spielplan auch nochmal ganz klar zeigen, wir kommen weg von diesen ganz klassischen Dingen, die ein Stadttheater zum Beispiel auch immer wieder liefern soll und muss, und hin zu einem Spielplan, der den Menschen eben andere Räume auf dem Land eröffnet. Das ist ja eine wirklich beachtliche Zuschaueranzahl von über 65.000, die wir jetzt da in den Raum gestellt haben, diese Spielzeit mal. Dann zu sagen, okay, wer ist das alles? Das können nicht nur Menschen sein, die regelmäßig ins Theater gehen, sondern das müssen auch viele andere Menschen sein, und die haben wir offensichtlich erreicht. Und denen wollen wir eben nächstes Jahr diese Qualität und das Ganze wiederbieten, und deshalb ist dieser Spielplan entstanden.
Irgendwas ist immer. Über den Titel kann man ja nur wunderbar spekulieren. Man könnte jetzt zum Beispiel unter dem Stichwort sehen, die Kunst der Improvisation. Also irgendwas ist immer, man weiß nie, was passiert. Man muss mit Überraschungen auch im produktiven Sinne rechnen. Ja, wie versteht ihr jetzt das?
Man weiß, eine gute Schauspielerin, ein guter Schauspieler weiß, dass zu einer Improvisation immer der Erfahrungshorizont und sagen wir die gesamten Pakete gehören, die man sein Leben lang mit sich mitträgt. Und ich glaube, die Art und Weise, wie man schlussendlich improvisiert, zeigt dann eben auch, ob man vorher Erfahrungen gesammelt hat oder nicht. Ich glaube, der am meisten Erfahrungen hat, der kann auch am besten improvisieren. Mit irgendwas ist immer, meine ich eigentlich, weniger tatsächlich, wie man etwas löst, sondern erstmal den Augenblick, in dem man gestoßen wird, wenn man dieses Irgendwas ist, immer plötzlich bei sich aufscheinen lässt. So dieses Moment, dass man sagt, so, eigentlich bin ich in diesem gewohnten Fluss und eigentlich geht es doch dahin, aber ich werde davon abkommen. Also das heißt, irgendetwas ist immer da, das mich in die eine oder in die andere Richtung zweigt und mich nach unten oder nach oben bringt. Das ist das Interessante. Es geht mir gar nicht so darum, wie ich damit umgehe. Erstmal nur um diesen einen Augenblick rausgeworfen zu werden aus diesem gewohnten Lebensabschnitt oder sagen wir mal aus der Planung, die man hat, weil man plant ja die ganze Zeit, denn ohne Plan würden wir irgendwie so ein bisschen eben tatsächlich einfach nur da sitzen und irgendwie nicht wissen, was wir tun sollten, aber der Plan, der dann schlussendlich sich verändern muss auf Grundlage dessen, was immer wieder Neues kommt, das ist das, was mich interessiert.
Ich dachte an Catch the Moment.
Ja, natürlich.
So ein bisschen ja. Auch auf den Augenblick.
Er ist tatsächlich so diese Möglichkeit, die man, sagen wir mal, philosophisch jetzt gesprochen, eine Entscheidung zu treffen hat, wie es jetzt weitergehen soll. Die Entscheidung wird einem ja immer aufgezwängt an dem Punkt, wo man dieses Irgendwas ist immer reinkommt. Das Irgendwas ist immer, ist ja etwas, was man sehr viel hört. Wie geht's dir? Was machst du heute? Du, irgendwas ist immer hier. Oder was weiß ich was, man kommt irgendwo in ein Büro hinein und das heißt, irgendwas ist immer. Heute läuft wieder das oder was. Irgendwas läuft immer entweder schief oder es ist immer irgendwas los. Ich will damit nur hinweisen, dass das Leben nun mal so ist. Also es geht nicht die geordnete Bahn. Das Leben ist mit irgendwas ist immer. So ist das Leben und so ist es auch das Theater und so sind auch unsere Stücke, die wir anbieten, weil die genau das aufzeigen.
Der eine andere Überraschungseffekt. Erwartet oder unerwartet.
Ja.
Es ist ja auffällig, wenn ich mir jetzt mal einen Blick auf den Spielplan werfen, sowohl Mord im Orientexpress als auch Bonnie und Clyde waren ja markante Filmerfolge. Wie seid ihr jetzt gerade auch in die bisschen Krimi-Richtung geraten?
Erstmal ist das Genre Krimi etwas, was narrativ sehr einfach zu gestalten ist. Es geht immer meistens darum, dass man einen Mörder sucht. Wir hatten aber schon das Genre Krimi, zum Beispiel im Umberto Ecos Name der Rose. Das ist ja eigentlich auch ein Krimi, so weiter. Das heißt, wir suchen auch den Mörder oder sowas. Jetzt ist Bonnie und Clyde nicht unbedingt ein Krimi. Man muss genau unterscheiden, aber natürlich Mord im Orient Express ist ein großartiger Krimi. Und wir haben das auf dem Grund auf den Spielplan gesetzt, weil wir erstmals diese Konstellation so lustig finden. Das Stück hat das große Problem, wir brauchen einen Zug auf der Bühne. Und das ist etwas, was mich fasziniert, oder? Wenn man so erstmal vor ein Problem gestellt wird. Das Stück spielt in einem Zug. Ja. Wir haben aber eine Stiftskirche. Also irgendwas fehlt. Und das ist das Interessante. Wenn solche Dinge dann aufploppen, dann finde ich mal interessant. Okay, wie kriege ich diese Geschichte, dieses doch sehr filmische, jetzt sehr, sehr bekannte, durch ganz viele Neuverfilmungen und dann große Sequels immer wieder weitergemacht, wie kriege ich diesen Krimi erzählt vor dieser Stiftskirche?
Was hat dich überhaupt gelockt an Mord im Orient Express?
Das ist natürlich grandiose Krimiführung, die Agatha Christie dann macht. Also es ist ein grandioser Weg, der da für die Zuschauer gemacht wird, wo man verfolgt, wo man dieser Figur Poirot, diesem großartigen Detektiv, mitfolgt, bis er wirklich dann dahinter kommt, wer das schlussendlich war. Dann schlussendlich durch die Eigenarten der einzelnen Charaktere, die so wie in einem Cluedo-Spiel irgendwo hinter uns her sind und die wir alle erfahren, das Ganze irgendwie auf die Bühne zu bringen, das bin ja ich nicht der Erste, der das gerne auf der Bühne sehen möchte, sondern das Stück ist ja gerade momentan auf den Bühnen ein richtiger Erfolg in Deutschland. Und aus dem Grund habe ich es auf den Spielplan gesetzt und aus dem Grund möchte ich es gerne auch sehen, wie wird sowas umgesetzt. Da bin ich auch immer sehr gespannt, wie die Regie-Teams das angehen. Wie kriegt man diesen Zug vor diese Stiftskirche?
Braucht man einen Zug?
Das ist auch eine gute Frage, ja. Ich denke, ja. Aber
man kann doch im Theater alles behaupten. Nicht nur, dass es schneit oder regnet oder
ja, ich würde es nicht,
jetzt
ich
würde Kamele es nicht, durch die Wüste reiten.
Ja, natürlich. Man kann im Theater alles behaupten. Die Frage ist nur, wer glaubt's?
Da muss ich Glaubkraft machen.
Ja,
da musst du selber dran glauben, sonst funktioniert es nicht. Ne?
Ja, gut, aber das ist ja die Überzeugungskraft, und das geht es ja im Theater. Ich versuche immer meinen Regiestudierenden das beizubringen. Wenn du willst wirklich das sagen, wenn du das in die Köpfe deiner Zuschauerinnen gepflanzt kriegst, dann bist du gut, aber das ist eben deine Aufgabe. Und wenn die was ganz anderes sehen, als du zeigen willst, dann hast du versagt. Tut mir leid. So ist es nun mal. Um gleich daran anzuschließen, mit Bonnie und Clyde gehen wir natürlich vordergründig, könnte man denken, auch in so eine Kriminalgeschichte hinein. Es ist aber eigentlich ein wunderbares Wildhorn-Musical mit ganz toller Musik, das diese Gangsterwelt aufmacht. Es ist eine völlig andere Geschichte, wo wir gucken, wie werden Menschen zu Verbrechern. Es ist natürlich eine romantische Geschichte, auch als eine Liebesgeschichte, die da ist. Aber wir gucken dahinter auch hinter die Fassade von Menschen, wie können die dazu werden, dass die andere Menschen erschießen. Wie passiert so etwas? Und das ist das, was dieses Musical sehr gut zeigen kann, weil es sehr historisch ist, weil es über diese Fotos, die wir von Bonnie und Clyde haben, die wirklich existieren, aufbauend schlussendlich diese gesamten Bogen zeigt, wie jemand zu dem wird, was er am Schluss ist, und dann ganz romantisch, wie die auch diese beiden Menschen zusammen sterben. Das Stück hat die Eigenart, in den Texten, aber auch in den Liedern, die drin sind, emotional einen, den Zuschauer, die Zuschauerin ranzuführen, und dass man dann etwas versteht, weil plötzlich empfindet man sogar Mitleid oder Verständnis für den Typen, der gerade hier jemanden auf offener Bühne erschossen hat. Warum? Sonst würde man sagen, du bist ein Mörder. Jetzt fühlt man plötzlich mit diesem Mörder mit und denkt sich, ich verstehe dich genau, warum du das getan hast. Das ist das Gefährliche, aber das ist eben auch das Gute an diesem Stück.
Aber letztendlich knüpft ja auch dieser Spielplan insofern an den Vergangenen an, als es markante, bekannte Titel sind. Das heißt, die Leute haben vielleicht schon ein Bild von einem Film, von einem Roman im Kopf, oder ihnen ist irgendwas an dem Plot vertraut.
Ja, ich glaube, das ist, zeigt sich so ein bisschen auch durch die letzte Festspielzeit so ein bisschen hindurch, auch bei den anderen Festspielorten und so weiter, dass wir natürlich über bekannte Titel gehen, die schlussendlich uns auch natürlich die Zuschauerinnen bescheren, die wir brauchen. Ich glaube, natürlich können wir auch mit unbekannteren Titeln etwas versuchen zu erreichen. Das ist aber zum Beispiel interessant, dass der Titel allein nicht Garant ist für Erfolg. Also man muss dahinter dann schon eine Geschichte machen, die wirklich glaubhaft ist und mit großer Theaterlust eine Geschichte erzählen. Und ich glaube, das war ja zum Beispiel auch letztes Jahr zu sehen, wenn man sagt, okay, der Graf von Monte Cristo, vielleicht konnten manche Leute damit schon nichts mehr anfangen, obwohl es ein sehr bekannter Titel ist. Aber trotzdem, viele Leute vom Zuschauen haben mir gesagt, ich habe das hab ich noch nie gelesen, das Stück, ich habe auch keinen Film gesehen, ich wusste gar nicht mehr, wie die Geschichte geht, aber ich war da drin und habe 2 Stunden gebannt dieser Geschichte gelauscht, weil ihr das uns so gut erzählt habt. Das ist eben, glaube ich, die Chance, die wir haben.
Ja, ich denke, da kann man auch ergänzen, dass die Herausforderung, vor der wir insbesondere als Saison- und Sommerfestspiele stehen, ist, dass wenn wir hier mit neuen Titeln arbeiten, wir kaum Zeit haben, die zu entwickeln und bekannt zu machen. Das ist einfach ein Problem oder eine Herausforderung, die wir haben als Sommertheater. Dem müssen wir uns einfach stellen, dem müssen wir einfach ins Auge schauen. Da kriegen wir nicht 20 Vorstellungen voll in einem kurzen Sommer, wenn das ein unbekannter neuer Titel ist. Das ist einfach eine Erfahrung, die wir jetzt an so vielen Stellen gemacht haben. Da können Sie dann vielleicht mal 3 oder 4 Vorstellungen machen. Die Frage ist, ob sich dafür der Aufwand lohnt.
Das kann man als kleines Extra mal machen. Oder als Studioproduktion, Ur- oder Erstaufführung. Ja. Schon klar, das funktioniert hier in den Dimensionen nicht. Hm. Alice gibt es für junge und junggebliebene Gemüter. Alice im Wunderland.
Ja, Alice im Wunderland ist ein sehr komplexes Stück, das man entweder so oder so machen kann. Und wir machen es, glaube ich, so. Also es ist immer die Frage, einmal kam jemand zu mir vor 5 Jahren und hat gesagt, Alles im Wunderland kannst du nicht mehr machen, weil das ist ein Stück über das Erwachsenwerden, das ist eigentlich ein psychologisches Stück. Dann habe ich gesagt, ja natürlich, wenn du das Stück so anguckst, kannst du daraus ein Traktat machen, das kannst du mit jedem Kinderstück, kannst du so in die Höhe ziehen, dass das eigentlich nur für die Universität geeignet ist.
Ja, dann hast du eine analytische Studie.
Genau, das brauche ich aber auch nicht, ich brauche da keinen psychologischen Ansatz. Ich glaube, wir schaffen es, Alice im Wunderland wieder mit den herkömmlichen Mitteln, wie wir hier wirklich Kinder- und Jugendtheater machen und also ein richtiges Familienstück kreieren. Und das liegt daran, dass wir versuchen, natürlich den Text neu zu greifen. Wir haben wieder eine neue Fassung, die wir schreiben. Wir werden das Ganze wieder füllen. Wir werden es mit atmosphärischer Musik dazu begleiten. Wir werden Figuren schaffen, wie das auch schon bei Robin Hood war, die halt einfach so Eigenarten haben, die dann irgendwie sehr stark physisch spielen. Und werden eine wunderschöne kleine Geschichte für unsere kleinen, aber auch für unsere großen Zuschauerinnen haben. Wir werden das nicht psychologisieren und zu einem Traktat machen, wo es ums Älterwerden geht, sondern wir werden eine Geschichte erzählen, eine Abenteuergeschichte. Was erlebt denn Alice, wenn sie da in diesen Kaninchenbau geht und ganz tief reinguckt? In was für eine Welt wird sie geschaffen? Und all die Lieblingsfiguren, die wir auch kennen aus Alice, werden natürlich vorkommen. Der Hutmacher, die Raupe, die Herzkönigin, wir werden die Grinsekatze erleben. Das natürlich mit einer Ausstattung, wo man halt einen Werk der meine Güte...
Spielerisch.
Ist, ja, es ist ein spielerischer Angang, ja, das ist ganz klar. Und das Spiel führt natürlich bei diesem Stück auch dahin, dass es eben nicht zum Traktat werden soll, dass man nicht so mit der Moralkeule am Schluss sagt, so, um das geht es schlussendlich, sondern es ist tatsächlich eine Abenteuergeschichte, die spannend ist.
Das sind sehr seltsame, sehr verrückte Gestalten.
Also ästhetisch in zwei Richtungen, die man mit Alice gehen kann. Man kann die eine Richtung einwählen, das ist die, die Disney gewählt hat, wo es eher in dieses Liebevollere geht. Und das andere ist dann eher so Tim Burton, wo es tatsächlich das Fantastische geht. Ich glaube, dieses Jahr mit den Regie-Teams, die wir hier haben, wird das eher so in diese Fantastikwelt hineingehen. Auch etwas, wo unsere Kinder und Jugendlichen ja auch daran beteiligt sind, dass sie in diesen ganzen Welten von Harry Potter oder Herr der Ringe so ein bisschen leben. Und da versuchen wir in diese Richtung hinzuarbeiten.
Das tut auch mal ganz gut.
Ja,
auf jeden Fall. Sich zu verträumen.
Ja.
Im besten Sinne. Genau.
Es ist sicherlich nicht so, dass die Mutter oder die Oma oder der Vater nur als Begleitung und Aufsichtsperson der Kinder in diesem Stück sitzen wird, sondern er wird für sich eben seine Erfahrung mit Alice auch wiederfinden und erleben können.
Bei einem guten Kinderstück stürmen Erwachsene die Bude. Das ist schon immer so gewesen. Ich erinnere an eine Pippi Langstrumpf, für die Abendvorstellung angesetzt worden.
Ja.
Weil die Eltern Lust hatten, ne, so ohne Anhang mit dem Sechserträger einfach mal loszustiefeln und zu gucken, was das Pferd da auf der Veranda zu suchen hat. Da rennt man dann offene Türen ein. Ne?
Ja, weil wir gerade dabei sind, auch das Ensemble zusammenzustellen und die Leading-Teams, die das angehen und über Ideen und Inhalte zu sprechen. Dadurch, da passiert sehr, sehr viel, was dann schlussendlich auf der Bühne im nächsten Sommer zu sehen ist, ist eben, das ist das Schöne am Theater, ist noch unklar, wie es denn wird, weiß heute niemand, aber wir wissen auf jeden Fall, dass sehr viele Leute jetzt schon daran arbeiten, aus einem wunderbaren Festspielsommer zu machen.
Wann hast du dein Ensemble beisammen? Wird es wieder im Frühjahr sein?
Ja, wir werden immer im Frühjahr schlussendlich dann komplett sein. Es ist immer eine sehr große Arbeit, die nicht nur dahingehend geht, wer kommt hierher und wen suchen wir aus. Ich versuche ja immer so ein bisschen die Hälfte des ehemaligen Ensembles mitzunehmen, dann mit neuen zu durchmischen. Es hat auch sehr viel mit Arbeit in der Verwaltung zu tun, weil natürlich müssen diese Menschen auch alle unter Verträge gebracht werden. Wir haben sehr viel Kommunikation und die Welt, diese Besetzungswelt ist komplexer geworden, als sie früher war, durch das natürlich auch sehr viele Theater angefangen haben, ihre Spielzeit bis in den Sommer lang zu verlängern. Oder sie spielen auch noch selbst Sommertheater, das Deutsche Theater gehört mir auch. Das macht es uns nicht so einfach. Außerdem haben wir sehr viele im Musical-Bereich, sehr viele Tourneen unterwegs in Deutschland. Diese Tourneen haben ihre eigenen Zeiten und da muss man gucken, geht es überhaupt auf?
Die Spielräume zu haben.
Genau. Wen kriegen wir denn, der denn im Sommer von Mai erst was proben kann und dann bis Ende August hier ist? So, das ist nicht immer so einfach. Es geht natürlich auch darum, wie geht das schlussendlich auch mit den Konstellationen auf? Wie bekanntlich ist es ja bei uns so, dass immer eine Darstellerin, ein Darsteller bei uns in zwei Stücken ist? Wie ist es von der Konstellation zusammenhängig? Das sind sehr viele Arbeiten, die halt auch das ganze Team hier leisten muss. Und da brauche ich mindestens bis Ende März.
Es wird ja vermutlich wieder die klassische Wintergala, in dem Fall vielleicht auch Frühjahrsgala.
Für den Förderverein wird es wieder eine Wintermatinee geben, an der werden wir natürlich wieder ein bisschen mehr erzählen können, wie wir dann schlussendlich da sind. Die ist dann Anfang März. Dann sind wir sicher schon ein paar Schritte weiter.
Sind denn noch begleitende Aktionen jetzt zum Start des Vorverkaufs? geplant?
Es ist natürlich noch einiges geplant. Zum Beispiel sind im Moment auch die Terminierungen unserer Studioproduktion, was ja auch eine ganz spannende Produktion dieses Jahr ist, George Orwell 1984. Also von der Thematik her eigentlich aktueller denn je. Und diese Termine sind auch noch nicht terminiert. Das heißt, auch die kommen noch kurz vor Weihnachten oder dann direkt nach Weihnachten dann auch in den Verkauf. Dann haben wir ja hier in Gandersheim eine ganz tolle Einrichtung, die gibt es an nur ganz wenigen Festspielstandorten. Das ist der Frühbucherrabatt. Also ich kann da nur jedem empfehlen, der noch Weihnachtsgeschenke sucht oder auch sich selber noch was Gutes tun will vor Weihnachten, sich bis Weihnachten noch unseren Frühbucherrabatt zu sichern. Und weil Sie das Stichwort Wahlabo sagten, das ist natürlich etwas, das habe ich so in dieser Flexibilität, die das Wahlabo ermöglicht, noch an keinem anderen Festspielort gesehen.
Wie genau sieht das aus?
Das ist einfach, Sie bekommen einen doch sehr schönen Rabatt, wenn Sie alle drei Produktionen besuchen. Und Sie bekommen eben nicht nur den Rabatt, sondern Sie bekommen vor allen Dingen auch eine Flexibilität. Sie müssen sich jetzt gar nicht schon auf einen festen Termin oder einen festen Platz festlegen, sondern Sie haben einen Aboschein, den Sie, immer natürlich vorausgesetzt, es gibt noch Karten für die jeweilige Vorstellung, einlösen können, dann, wenn Sie sich festlegen wollen. Und diese Flexibilität, die habe ich so sonst noch nirgends gesehen bei Freilichtspielen.
Es ist ja so, dass wir wieder versuchen, natürlich die Wochenenden so zu gestalten, dass es auch möglich ist, wenn man eine Reise nach Bad Gandersheim macht, vielleicht sogar zwei oder drei Stücke mit einer Übernachtung wahrzunehmen. Das kann ich natürlich auch nur jedem raten, das in irgendeiner Art und Weise auch zu verbinden mit diesem schönen Ort, wo wir hier sind, tatsächlich eine Reise draus zu machen. Und das ist auch viel, also man merkt das im Sommer, die Menschen, die hierher kommen, die kommen auch von weiter her. Sie sind hier unterwegs, ob sie jetzt mit dem Wohnmobil kommen oder ob sie hier eine Unterkunft sich suchen, ob sie auf dem Zeltplatz sind. Das gibt es auch viele, die hier mit dem Zelt kommen, das hier wahrnehmen. Es gibt auch sehr viele, die so von der Musical-Szene hier so durch die gesamten Festspielorte tingeln und das wahrnehmen. Und das ist natürlich dann ideal. Unser Hauptprospekt wird bald erscheinen, wo nochmals alles zusammengefasst ist, wo man nochmal sieht, auch die Möglichkeiten, die man hat. Der ganze Spielplan ist drin, sodass wir da, glaube ich, sehr gut aufgestellt sind.
Gut, online ist er ja schon abrufbar. Man kann sich sozusagen seinen Wunschtermin suchen. Gibt es was, was wir noch ansprechen wollten, so in der Schlusskurve?
Naja, sicher. Wir haben vorher zum Beispiel über die vielen schönen Aspekte dieses Familienstückes gesprochen. Und auch da sind wir froh drüber, das Familienpaket, was es hier in Gandersheim auch schon lange gibt, nämlich eine ganze Familie, also zwei Erwachsene, mindestens zwei Kindern einen Besuch planen. Da gibt es hier spezielle Angebote dafür. Und für Familien mit drei Kindern ist das jetzt auch im Familienstück angekommen. Also das gab es bisher auch noch nicht. Und das gibt es ab jetzt für zwei Erwachsene, drei Kinder, auch für das Familienstück. Und dann noch eine ganz wichtige Sache zum Thema, wo gehen die Gandersheimer Domfestspiele voran. Das ist, wir haben dieses Jahr fünf Termine mit Audiodeskription im Angebot. Das heißt, auch für Menschen, die selber nicht mehr sehen oder nur sehr wenig sehen, kommen auf ein Knopf im Ohr gesprochen, was auf der Bühne im Moment passiert und hören natürlich zusätzlich das, was auf der Bühne zu hören ist, sodass auch sie ein weitgehend vollständiges Theatererlebnis genießen können. Das sind fünf Termine, die sind festgelegt, die sind ausgewiesen im Programm. Das ist kostenlos, dieser Zusatzservice.
Wurde das schon viel in Anspruch genommen?
Ja, wir haben einen Testballon vor zwei Jahren gemacht. Dieses Jahr wurde der sehr, sehr gerne in Anspruch genommen. Meistens auch mit einer kleinen Einführung, wo diejenigen dann die Möglichkeit haben, zum Beispiel ein Requisit in die Hand zu nehmen oder dass man ihnen zeigt, zum Beispiel einen kleinen Bereich von der Bühne, wie der aufgebaut ist, dass man da auch nochmal haptisch dran geht, durch das eine Erfahrungswelt mitnimmt, die man dann am Zuschauerplatz, wo man dann sitzt, irgendwie als Erinnerung nochmals abrufen kann.
Der Service ist kostenfrei, aber wir bitten unbedingt, sich im Vorfeld bei der Kartenzentrale anzumelden, weil natürlich, wir natürlich das nur auf eine begrenzte Anzahl von Besuchern zur Verfügung stellen können und nicht für alle 1000 auf einmal.
Waren jetzt zum Start des Vorverkaufs wieder die Fans von ABBA am Start? Haben die gleich wieder reichlich gebucht oder können die anderen Produktionen da mithalten?
Also die anderen beiden Produktionen können sehr, sehr gut mithalten. Also bin ich sehr zufrieden, sowohl und zwar gleich auf. Also es ist nicht so, dass man sagt, das Schauspiel hat hier das Nachsehen. Das ist ja etwas, was man häufig auch hört. Nein, Bonnie und Clyde und der Mord im Orient Express in der kommenden Saison sind hier gleich auf dabei. Und zwar gar nicht so weit hinter ABBA, aber gute 10% der Karten für ABBA sind gebucht.
Die Frühbucher sollten ruhig durchstarten.
Auf jeden Fall.
Na dann, auf gutes Gelingen.
Danke sehr.
Ja, danke schön.